der Durchstarter-Podcast. Von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 6 der Durchstarter-Interview-Serie Motivationstrainer und Vortragsredner Steffen Kirchner.
Herzlich willkommen in der Ausgabe Nummer 6 unseres Durchstarter-Interview-Formates im Rahmen des Durchstarter-Podcasts. Ich habe heute das ganz große Vergnügen, einen Mann zu begrüßen, der mit mir schon vor dieser Recherche hier riesig sympathisch war. Doch jetzt ist er mir noch viel sympathischer geworden. Und nein, nicht wegen seiner riesigen Erfolge und seiner wirklich bemerkenswerten Geschichte, dazu kommen wir nämlich gleich, sondern weil uns etwas ganz Besonderes verbindet. Genau wie ich ist der Sohn eines Steuerberaters und genau wie ich stand auch er vor der Entscheidung, mal die Kanzlei zu übernehmen oder nicht. Wie er sich entschieden hat, zum Glück gegen den Schreibtisch und für die ganz große Bühne. Und diese ganz große Bühne begann, glaube ich, in einem Kino. Auch dazu wird er vielleicht nachher noch mehr erzählen. Denn heute zu Gast ist niemand Geringeres als Steffen Kirchner. Einer, der, wo ich sagen würde, okay, dem die Stars und Profisportler vertrauen. Und der die Bühne rockt, als wäre sie ihr zweites Zuhause. Für alle, denen das Glück bislang noch nicht zuteil wurde, Steffen persönlich kennenzulernen. Hier noch eine kurze Einführung. Steffen Kirchner, geboren im beschaulichen Vilsbiburg, wird das so ausgesprochen, Steffen?
Richtig, sehr gut, ja.
In Niederbayern, machte schnell klar, dass er keine Lust auf ein normales Dorfleben hat. 2012 betreute er die Olympioniken rund um den Turn-Superstar Fabian Hambüchen bei den Olympischen Spielen in London. Er schrieb mehrere Bestsellerbücher, arbeitete schon als Gastdozent an Universitäten, spielte in der Tennis-Bundesliga und gewann als Manager sogar die deutsche Meisterschaft der Volleyball-Bundesliga. Steffen ist Vater der Erfolgsoffensive, die für viele vielleicht schon ein Begriff ist, arbeitet extrem erfolgreich als Performance Coach und normalerweise spricht er vor tausenden Teilnehmern und daher bin ich hier heute umso glücklicher, ihn heute ganz für mich alleine für ein kleines Zeitfenster zu haben. Wie schön, dass du heute hier bist. Danke für deine Zeit und herzlich willkommen hier in der Durchstarter-Podcast-Interview-Reihe, lieber Steffen.
Damian, danke für diese liebe Anmoderation. Ich bin sehr, sehr stolz, in deiner tollen Community unter so vielen tollen Menschen und Hörern und Sehern sein zu dürfen. Dankeschön.
Okay, also mega gerne. Wir waren ja schon auch in deinem Podcast gerade. Wir haben ja sozusagen eine Doppel-Interview-Talk hier heute. Ja. Und das hat eben schon riesig viel Spaß gemacht. Also, ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Hast Lust?
Ja, bitte, nur zu. Ich liebe Fragen.
Legen wir los. Also, lieber Steffen, hier im Durchstarter-Podcast beginne ich immer mit einem, ich sag, ein bisschen witziges Gedankenspiel. Bin gespannt, was du gleich dazu sagen wirst. Nehmen wir mal an, ab heute bei dir dort in deinem Office oder vor deinem Office landet ein DeLorean aus den 80ern. Marty McFly und Doc Brown an Bord. Die beiden Jungs zurück aus der Zukunft. Ist dir das ein Begriff?
Ja, in etwa, ja.
Wenn die also aus den 80er Jahren kommen würden und jetzt mit ihrer Zeitreisemaschine vor deinem Office landen, zu dir reinkommen und da stehen Marty McFly und Doc Brown und fragen, wer bist du, was machst du und wieso tust du das alles? Was würdest du den beiden, die aus den 80er Jahren heute in die Zukunft fliegen, was würdest du den beiden antworten?
Kommt drauf an, wie lang die Antwort sein soll, wie lang die Zeit haben, bis sie wieder zurück müssen. Also die Kurzversion ist tatsächlich, dass ich in meiner Welt des Profi- und Leistungssports, aus der ich hier komme, gelernt habe, wie wir unseren Kopf sozusagen reprogrammieren können. Mhm. Und dass ich aber gemerkt habe, den Kopf zu reprogrammieren, ist ein Aspekt der Persönlichkeit. Deswegen bin ich auch kein Motivationstrainer oder Mentaltrainer, sondern ich sehe mich tatsächlich eher als Persönlichkeitstrainer. Mhm. Und die Persönlichkeit hat halt 5 Elemente in meiner Philosophie. Und ich zeige den Menschen über einen Prozess, ich nenne diesen Prozess Inner Programming, wie man praktisch seine inneren Muster, das sind auch spirituelle Muster, emotionale Muster, mentale Muster, Verhaltensmuster, wie man diese Muster eben so organisieren kann, dass man das rausholt, beziehungsweise nicht rausholt, dass man das freilegt, was in so einem Menschen eben angelegt ist, um eben was Gutes in der Welt zu erschaffen, aber und somit auch gleichzeitig was Gutes in sich und ein friedvolles Leben zu haben. So meine Kernvision ist einfach, möglichst vielen Menschen tatsächlich dabei zu helfen, inneren Frieden zu finden, weil ich glaube, wer inneren Frieden und zumindest auch innere Freiheit verwirklicht, der macht da draußen keinen Krieg. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, worum es in unserer Welt geht. Das ist mein Versuch, einen Beitrag zum Frieden in der Welt zu leisten.
Oh, sehr, sehr wunderbar. Also ich finde das wunderbar. Ich habe das gerade in einem anderen Interview der Presse erzählt, was sie gefragt haben, wie sehe ich das als Persönlichkeitstrainer in Bezug auf das, was in den USA gerade passiert. Und ich habe gesagt, naja, ich sage, wenn Menschen mit unterschiedlichem Wert behandelt werden, dann spannt sich ein Gummiband. Und bei unbewussten Menschen muss sich dieses Gummiband irgendwann über den Kanal Gewalt irgendwann entladen. Und das sehen wir jetzt gerade. Und die Lösung ist mehr Bewusstsein. Und wie kommen wir zu mehr Bewusstsein? Entwicklung der Persönlichkeit.
Absolut. Absolut.
Sehr gut. Egal, ob im Sport, in deinem Unternehmen oder in der Kommunikation mit deinen Zuhörern, Lesern und Teilnehmern. Du bist immer voll mit dabei. Du bist präsent. Was ist deine ganz persönliche Durchstarterformel hinter deinem persönlichen Erfolg?
Naja, ich weiß nicht, ob es eine Formel ist, weil eine Formel ist was sehr, sehr Statisches teilweise auch. Für mich ist es eher ein Entwicklungsprozess. Also ich versuche, Menschen einfach auf meiner Heldenreise mitzunehmen, so ein bisschen. Es gibt ja dieses Prinzip der Heldenreise. Du hast ein altes Ich, gehst durch einen Transformationsprozess, hast irgendwann ein neues Ich. Und das ist ja wie ein Loop. Das geht ja immer weiter. Bloß die Frage ist, geht der Loop nach oben oder nach unten? Es gibt es ist wie eine Spirale. Und von dem her versuche ich einfach jedes Mal auch zu schauen, okay, welchen Anteil von mir entdecke ich denn gerade selber auch neu? Also ich bin ein Mensch, der sehr viel auch in der Selbstreflexion auch tatsächlich ist, der sich viele, ich nenne das immer Oasen, der sich viele kleine Oasen nimmt, um auch bei sich selbst hinzuschauen, okay, welcher Anteil ist bei dir selber noch nicht so richtig im Frieden? Warum bist du selber gerade nicht in der Energie und so weiter? Also ich bin mein intensivster Coach hier auch selber so ein kleines bisschen. Und diese Selbstreflexion und diese Selbsterkenntnis versuche ich dann live 1:1 eigentlich zu übertragen und Menschen einfach auf diesem Weg mitzunehmen. Ich versuche also kein Lehrer zu sein oder kein Missionar, weißt du? Ich versuche Menschen nicht zu missionieren, sondern ich versuche ein Visionär zu sein. Ich versuche Menschen eine Idee zu geben, ein Beispiel zu geben. Und ob die am Ende das machen, was ich mache oder nicht, ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Aber ich möchte eine Inspiration sein für Menschen, dass sie auf ihrer Heldenreise ihren Weg einfach gehen. Und daher kam mir übrigens auch dieser Begriff der Erfolgsoffensive, den ich mittlerweile jetzt zwar schon langsam beerdige, weil ich glaube, dass sich auch diese ganze, ja, dieses ganze Suchen nach Erfolg sich auf eine der drei Ebenen des Erfolgs fokussiert hat, und das war die Ergebnisebene. Das ist eine Ebene des Erfolgs, aber es gibt halt noch zwei weitere, und das ist einmal die Gefühlsebene und einmal die Prozessebene. Und ich glaube, wenn wir auf der Prozessebene sind, dann können wir Dinge tun, die sich vielleicht im Gefühl erstmal noch nicht gut anfühlen, und trotzdem können wir die richtigen Dinge tun. Und auch wenn am Anfang noch nicht die richtigen Ergebnisse da sind, können wir trotzdem die richtigen Dinge tun. Und es geht ja nicht so sehr darum, immer nur das zu tun, was man liebt. Es geht vor allem darum, das zu lieben, was man tut. Also das heißt, mit den Dingen, die halt jetzt auch vielleicht gerade mal zu tun sind, damit eine Versöhnung zu finden. Ja? Und ich glaube, somit, oder um das zu verwirklichen, muss ich in die Offensive gehen. Das ist was ich aus dem Sport gelernt habe. Das heißt, attackier deine Ängste, dann kannst du auch deine Ziele und Träume attackieren. Und in diesem Prozess zu bleiben, offensiv praktisch, das immer weiter frei zu schaufeln und deinen Weg zu gehen, führt am Ende dazu, dass du einfach auch im Fluss des Lebens dann auch bist und somit eben auch die Chance auf inneren Frieden hast. Das ist mein Prozess, und den zeige ich öffentlich. Also ich lebe halt jetzt öffentlich anstatt versteckt wie früher, und es gibt genügend Menschen, die sich auf der Reise so ein bisschen da was abschauen können.
Ja, wundervoll. Wann hattest du denn für dich deinen ersten so einen richtigen Durchstarter-Moment? Kannst du dich denn noch daran erinnern? Wann hat es angefangen? Was gab es in Bezug auch auf deine heutige Tätigkeit als Vortragsredner, Motivationstrainer? Das allererste Mal dieses Wow-Gefühl.
Ja, da gab es eigentlich drei tatsächlich. Ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, weil das muss man ein bisschen verstehen, tatsächlich, wo ich herkomme. Ich habe zwei ganz liebe Eltern. Also hatte eine Mama und einen Papa, die mich sehr, sehr geliebt haben. Auch ich habe sie auch sehr geliebt. Das einzige Problem war, beide haben sich selbst nicht geliebt. Mhm. Also weder sich selbst noch miteinander. Und somit war ich eigentlich in einer liebevollen Umgebung, aber ich habe schon gemerkt, zu Hause, das funktioniert nicht so. Ne? Und meine Mama war schwer alkoholkrank, war eine Alkoholikerin. Wo ich 10 Jahre alt war, war sie das erste Mal im Koma. Und naja, als Kind, was willst du machen? Ich bin der einzige Sohn oder das einzige Kind der Familie, willst du natürlich die Mama retten. Ne? Also habe alles getan, damit es der Mama besser geht, dass die Stimmung gut ist und so weiter. Und irgendwann merkst du, egal was du tust, du kannst sie nicht gesund machen, du kannst sie nicht retten. Das ist so, das wollen Kinder zwar immer, aber es geht nicht. Ne? Und dann wollte ich auch noch die Beziehung meiner Eltern retten, das kannst du auch nicht. Das heißt, die zwei wichtigsten Dinge in meinem Leben, die zwei größten Schmerzpunkte, Mama soll gesund werden, Ehe soll halten, habe ich nicht erreicht, Mutter ist gestorben und Ehe hat davor auch schon nicht mehr funktioniert, das heißt, die haben sich scheiden lassen. Und so kam für mich der Glaubenssatz, okay, du kannst tun und lassen, was du willst, aber die wirklich wichtigen Dinge kriegst du halt dann doch nicht hin. Und dann gab es eben diese Welt des Tennissports. Ne? Ich bin so ein Opfer des Boris Becker Tennisbooms, also ich liebe Tennis. Und Tennis war für mich immer so eine Flucht. Ich habe durch Zufall sozusagen, ne? Es gibt keine Zufälle, aber ich habe halt eine gewisse Gabe für den Sport tatsächlich. Und somit habe ich mich da einfach hingeflüchtet, weil das war so ein Bereich, wo ich Kontrolle hatte über mein Leben und wo ich das Gefühl hatte, ich kann die Ergebnisse erreichen, die ich will. Ja, und so wurde ich halt ganz gut und bin dann in diesen Tennis-Hochleistungssport gekommen und dann eben auch irgendwann ins professionelle Tennisgeschäft. Und die innere Leere in mir wurde aber eigentlich immer größer, weil mein ganzes Leben war ein Kampf. Es war immer ein Kampf, Kampf ums Leben meiner Mutter, Kampf um die Ehe meiner Eltern, Kampf um mein eigenes Selbstvertrauen, das nicht wirklich da war. Und im Tennis war es jetzt auch ein Kampf. Es ging nicht mehr ums Spiel, jetzt ging es ums Überleben. Es war ein Business und es geht immer darum zu gewinnen und besser zu sein als andere. Und irgendwann habe ich dann schon gemerkt, du musst echt was anderes machen. Du bist nicht dazu da, um gegen Menschen zu arbeiten, du bist eigentlich dazu da, um für Menschen zu arbeiten. Und wenn du merkst, dass du eigentlich gegen deine eigene Bestimmung arbeitest und trotzdem keine Entscheidung triffst, also das heißt, du gehst selber den Schritt nicht, dann schubst dich das Leben. Mhm. Das Leben schubst dich manchmal auch ein bisschen unangenehmer und das Schlimme ist, du rechnest manchmal nicht damit und wenn dich das Leben schubst, kann es sein, dass du auch mal hinfällst, weil es unkontrolliert ist. Deswegen empfehle ich jedem auch immer, geh den Schritt lieber selber, weil du kannst kontrolliert dann in den Schmerz oder in die Veränderung reingehen. Und wenn ich das Leben schubst, dann ist es manchmal ein bisschen unkontrolliert und ein bisschen wilder.
Ich glaube, das
und so war bei mir war es das Jahr 2003 und das war eigentlich so mein Moment, weil im Jahr 2003 ist dann alles zusammengekommen. Also einmal meine Mutter ist gestorben eben und das war ein fürchterlicher Prozess. Also jemand, der an einer Leberzirrhose stirbt, ich kann nur jedem empfehlen, der mit Alkoholproblemen hat, sich mal auf so eine Station zu begeben, wo Menschen sind, die an einer Leberzirrhose leiden. Ich habe diesen Menschen, obwohl ich sie jeden Tag in der Klinik besucht habe, an dem Tag des Todes nicht mehr erkannt. Also ich hätte sie, wenn mir die Schwester nicht gesagt hätte, das ist der Raum, ich hätte sie nicht erkannt. Das ist unfassbar, wie so ein Mensch ausschaut. Mein bester Freund ist gestorben, Sekundentod. Meine damalige Liebe meines Lebens, meine Partnerin hat mich verlassen. Beruflich, ne? Ähnliches Schicksal wie bei dir. Mein Vater hat gesagt, naja, komm, wenn das mit dem Tennis auch nichts wird, weil Tennis habe ich eben schon gemerkt, das wird auf Dauer nichts, dann lass die Tenniskarriere bleiben, wirst du Steuerberater, studierst Betriebswirtschaft und dann übernimmst du den Laden hier, läuft doch super. Dann habe ich dem auch gesagt, Papa, pass auf, mein BWL-Studium habe ich geschmissen, das habe ich so nebenbei ein bisschen mitgemacht. Ich werde nicht Steuerberater und du brauchst einen neuen Nachfolger für deine Kanzlei. Das hört sich so ganz nett an, aber du weißt, was das bedeutet. Mhm. Ja, das ist sein Lebenswerk. Er liebt diese Kanzlei bis heute übrigens. Und das war ein ganz, ganz, ganz schwerer Schritt. Also, und dann habe ich noch einen großen Fehler gemacht. Ich habe einen wirtschaftlich sehr großen Fehler gemacht, hatte eine 250.000 Euro Schulden. So, da war ich also Anfang, Mitte 20. Alle wichtigen Menschen gestorben, sozial isoliert, kein Selbstvertrauen, beruflich keine Perspektive, Schulden. Also mein Leben war großartig. Und dann habe ich damals mir so einen Heimstudienlehrgang mir gekauft, Ausbildung zum Mentaltrainer. Das ist damals, ne? Und das war von einem Mann, der war schon ein älterer Herr. Und ich fand das immer cool und habe dieses Ding, ich war so im Chaos in meinem Leben, dass ich diese Schachtel, ne, da waren die ganzen Videos und CDs und Studienunterlagen und so weiter, waren halt alles drin. Ich habe das nie aufgemacht, weil ich war so im Chaos, habe mir gedacht, nee, mit dem Scheiß, ich habe da jetzt einfach keine Zeit dafür.
Ja.
Und dann wollte ich das nach ein paar Wochen irgendwann wieder wegwerfen. Einfach wegwerfen. Und dann habe ich diese Kiste wirklich schon runtergetragen und habe mir gedacht, so ein bisschen geizig bin ich dann doch, habe mir gedacht, wenigstens einmal reinschauen kannst du. Und dann habe ich reingeschaut und habe eine CD rausgeholt und damals gab es noch so Discmans, ja, also die Älteren von uns erinnern sich, was das war. Und dann habe ich mir gedacht, na, wenigstens einmal in die CD reinhören. Habe ich diese CD reingemacht und wollte so eine kleine Spazierrunde gehen. Bei uns so ein kleiner Wald, da gibt man so eine Dreiviertelstunde. Und aus der Dreiviertelstunde wurden über 2,5. Ich habe mir diese CD dreimal angehört. Und da war eine Information drauf, die ich damals nicht hatte. Da ging es um geistige Gesetzmäßigkeiten. Ich hatte keine Ahnung von geistigen Gesetzmäßigkeiten. Ich hatte schon Probleme mit der Straßenverkehrsordnung. Was willst du mit Gesetzmäßigkeiten erzählen? Ne? Und da war aber eine Information, wo ich zumindest gedacht habe, also wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was dieser Mann da sagt, dann würde das bedeuten, dass ich tatsächlich selber mein ganzes Leben verändern kann. Und das war was, was ich nicht wusste bis dahin. Und ich habe das auch nicht geglaubt in dem Moment. Aber ich bin heimgegangen und war fasziniert von dieser CD. Und habe mir dann gedacht, okay, den Scheiß, den gibst du dir jetzt noch mal ein bisschen länger. Und habe mir gedacht, hörst du die zweite CD an. Und daraus ist eigentlich diese Liebe und diese Leidenschaft für diese Themen entstanden. Hm. Und das war ein Schlüsselmoment für mich in meinem Leben, dass ich festgestellt habe, okay, es gibt hier Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten, von denen du keine Ahnung hast, weil es dir keiner erzählt hat. Naja, und dann habe ich das Thema irgendwann so cool gefunden, dass ich mir gedacht habe, ich würde gerne mal was drüber erzählen. Dann habe ich mal den Kinosaal meiner Heimatstadt Vilsbiburg gemietet, den größten. Der hat 160 Leute. Ich habe gedacht, kommt eh keiner. Innerhalb von 2 Tagen war das Ding ausverkauft. Die Hälfte waren Freunde, die andere Hälfte waren Leute, die mich scheitern sehen wollten. Das ist so. Und mir wurde schwarz vor Augen. Ich war scheiße nervös, weil ich hatte kein Selbstvertrauen. Und somit habe ich auch nicht viel geredet. Bin eher ein introvertierter Typ. Das heißt, ich bin eigentlich kein Bühnenmensch von Natur aus. Das habe ich gelernt. Und dann war dieser Vortrag und er war richtig schlecht. Richtig schlecht. Alter Schwede, war das schlecht. Aber es gab da einen Moment, als ich dann, wenn die Leute dann wieder heimgehen und so, dann packst du irgendwann deinen Laptop zusammen und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, okay, Alter, das war richtig schlecht. Aber Respekt, dass du das trotzdem durchgezogen hast. Weil von 160 Leuten hätte keiner runtergehen wollen und hätte es machen wollen. Und das war der erste Moment, Damian, in meinem Leben, wo ich wirklich mal Respekt vor mir selbst bekommen habe, für das, dass ich etwas getan habe. Nicht, geil, dass ich gut war oder so, nicht für ein Ergebnis, sondern nur, dass ich es getan habe. Und das war ein Schlüsselmoment und 3 Jahre später wurde ich gebucht. Ich habe dann so ein paar Vorträge weitergehalten, eher im kleinen Stil, und bin dann durch 2, 3 Zufälle zu einem Network-Unternehmen gekommen, also nicht als Networker, sondern einen Kontakt bekommen. Die haben mich gebucht, Hof, Freiheitshalle, 5000 Leute, Network, ne, sind sowieso alle ein bisschen euphorischer als der normale Mensch. 5000 Leute, Standing Ovations, bevor ich das erste Wort gesagt hatte. Ich dachte, die finden mich toll. Ich wusste nicht, dass das ganz normal ist. Die stehen bei jedem Idioten auf am Anfang, wenn der auf die Bühne kommt. Naja, auf alle Fälle bin ich auf die Bühne, sehe 5000 Leute stehen, habe mir gedacht, hier bin ich richtig. So, und das war, und am Ende gab es auch Standing Ovations, aber wirklich, weil der Vortrag gut war. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, okay, du kannst echt was Großes bewirken. Und da ist eine Story draus entstanden. Das würde hier jetzt zu weit führen, aber das war unglaublich. Also das waren so 3 große Dominosteine, die in meinem Leben gefallen sind, die dann eigentlich mein Leben komplett gechanged haben. Also finanziell erfolgreich, geiler Beruf, geiles Team, geiles Unternehmen, geiles Leben. Ich mag mich tatsächlich sogar selbst richtig, richtig gern mittlerweile. Also wenn du mir das vor 15 Jahren erzählt hättest, hätte ich gesagt, du hast zu heiß gebadet. Aber es geht tatsächlich. Und los ging alles mit dieser Information auf dieser CD.
Wow, geil. Geil, ja, also dann war jetzt ja sozusagen die CD ein Moment, das klickt, das, okay, ich könnte durchstarten. Und dann die Halle anmieten, voll. Und dann auch in der Reflexion sagst du ja, das war richtig schlecht, hast du gerade gesagt. Aber du hast ja eine mega Fähigkeit. Du hast gesagt, das war zwar richtig schlecht, doch, und jetzt hast du hier deinen Fokus verändert und ausgesagt, ich habe das gemacht. Keiner der 160 Leute wäre auf die Bühne gekommen und hätte das jemals gemacht. Und du hast ja sozusagen dir eine andere Frage, also ich sage dazu immer, das ist sozusagen die andere Frage. Was ist das Gute an der Situation? Ich war vielleicht schlecht, doch ich habe es wenigstens gemacht. Und damit hast du hier, ähnlich wie in meiner Geschichte, du dir ja auch die Macht zurückgeholt, dieses Leben zu gestalten, das einfach durchzuziehen, über dich hinauszuwachsen. Mega geil, mega geil.
Ganz klar, okay. Ich habe mir vor allem die Frage gestellt, auch an der Stelle, nicht mehr kann ich das, weil das war nämlich die erste Frage, kann ich das überhaupt? Als ich es überlebt hatte, ich weiß, es war zwar schlecht, aber ich wusste, ich kann es, aber die Frage, die sich wirklich in meinem Kopf verändert hatte, war, kann ich das nicht besser?
Ja, geil.
Dann bin ich ehrgeizig, ich bin ein ehrgeiziger Typ, ich meine, ich bin im Tennisleistungssport groß geworden. Ja. Und trainieren kann ich. Ich kann zwar nicht viel, aber trainieren kann ich. Also ich kann arbeiten. Ich bin sehr fleißig tatsächlich, sehr konsequent. Dann habe ich mir gedacht, okay, das probierst du jetzt 3 Monate, trainierst jeden Tag diesen scheiß Vortrag und wenn es dann auch nicht besser ist, dann lässt es bleiben. Dann machst du irgendwas Seriöses. Aber und es wurde besser. Sehr viel, sehr schnell sogar tatsächlich besser.
Ja.
Da habe ich auch eine Sache verstanden, das ist vielleicht interessant, weil ich dachte ja immer, ich kann nicht reden. Na, weil ich ja einfach wenig geredet habe, auch weil ich ja Angst hatte vor dem Reden, vor Menschen zu reden, war eine meiner größten Ängste. Und da habe ich auch verstanden, das Nicht-Vorhandensein einer Stärke ist nicht gleichbedeutend mit einer Schwäche. Das heißt, bloß weil du etwas noch nicht gut kannst, heißt das nicht, dass du da eine Schwäche hast. Es ist eben ein noch nicht entdecktes Potenzial. Und das musste ich erstmal freilegen. Und dafür musste ich mich zu Beginn vom Ergebnis aber auch lösen.
Es ist der Wahnsinn. Wir haben ja schon festgestellt, wir haben ein paar Gemeinsamkeiten. Und weißt du was? Es gibt zwei weitere Gemeinsamkeiten. Du hast erzählt, in der Partnerschaft deiner Eltern waren jede für sich eigentlich ohne Selbstliebe, also Mama und Papa, und aber auch beide zwischeneinander. Und weißt du was? Das war bei mir zu Hause war es genau das Gleiche. Also Papa, glaube ich, zu sich selber schwierig, meine Mutter zu sich selber schwierig, beide zusammen. Ich habe noch zwei Schwestern, die sind 10 und 11 Jahre jünger. Wir haben schon viel, viel früher gesehen, dass es besser wäre, wenn die getrennte Wege gehen, als die das gesehen haben. Also auch da dachte ich eben so, ey, da haben wir schon wieder eine mega Parallele. Ich habe jetzt nicht dieses Drama mit Alkohol und so in der Familie. Also da wurde ich Gott sei Dank vorbewahrt, das Thema. Also danke, dass du da auch so offen bist und das so aus deiner Vergangenheit erzählst und dich so öffnest. Und weißt du, was die weitere Parallele ist? Ich war auch so ein Typ in der Schule, alles voller Pickel, dann mit meinem Auge, das ja nicht so ganz normal ist, für das ich früher immer gehänselt wurde. Und wenn ich ein Referat halten sollte, damals in der Schule, so mit 13, 14, Ich bin im Bodenlosen versunken und deswegen habe auch ich, so wie du, damals nicht wirklich viel erzählt. Ich habe zwar gemacht und meine Unternehmen und so weiter, aber ich war nicht derjenige, der die großen Reden geschwungen hat. Und ich bin dabei, das kann man, also eine nicht vorhandene Stärke muss keine Schwäche sein, sondern da kann sich etwas mega Schönes draus etablieren. Vielen Dank für den Aspekt. Steffen, ich nehme mal so einen ganz, ganz kleinen Abschnitt raus. Du hast denn die Entscheidung getroffen, ich buche dieses Kino, Ziel ist, geil wäre es, wenn es voll wäre, habe aber gar nicht dran geglaubt, habe den Dingen ihren Raum gelassen und war auf einmal voll. Und du wusstest, da sind Freunde oder Menschen, die dich scheitern sehen wollten, richtig?
Ja.
Ich erkläre das auch mal den Menschen, ohne Ziel haben wir gar nicht so richtig die Chance, überhaupt jemals irgendwo anzukommen. Und wenn wir dann dahin wollen, gibt es Herausforderungen, die hattest du da ja jetzt auch, diese Herausforderung. Was war denn dein Warum, also dein Antrieb dahinter? Welches Gefühl hat dich damals da durchgetragen?
Eigentlich ein ähnliches Gefühl wie heute. Ich wollte Menschen, also weißt du, da gab es noch einen weiteren Schlüsselmoment und der ist mir an dem tatsächlich, das hört sich so immer so ein bisschen pathetisch an, aber es war wirklich so, an diesem Sterbebett meiner Mutter. Also das war so, ein paar Jahre zuvor hatte mich eben der Chefarzt der Klinik angerufen, Herr Kirchner, kommen Sie schnell in die Klinik, die Mutter wird den Tag nicht überleben. Dann bin ich da hingefahren und hatte nochmal 2 Stunden Zeit mit ihr alleine in diesem Raum. Das ist ein sehr großes Geschenk, wenn du sowas im Leben kriegst, dass du die Chance hast, 2 Stunden nochmal alleine mit einem sterbenden Menschen zu sein und alles zu sagen, was du sagen möchtest. Auch wenn der Mensch das nicht mehr wirklich bewusst mitkriegt. Und da habe ich sehr viel Frieden geschlossen und da ist mir eine Sache bewusst geworden, weil du redest ja nicht 2 Stunden durch. Also das heißt, ich stand da und habe diesen Menschen beim Sterben zugeschaut. Und meine Mama war ein großartiger Mensch. Also die hatte ein riesiges Herz, die hatte sehr große Fähigkeiten auch. Und die konnte sehr vielen Menschen auch in ihrem Leben helfen mit verschiedenen Dingen. Nur sich selber konnte sie nicht helfen. Mhm. Und im Endeffekt war das ein High Potential, dieser Mensch. Mhm. Und ich habe mir gedacht, Wahnsinn, dieses ganze Potenzial. Ne? Und die hatte auch Geld, die hatte eigentlich alles. Ne? Mhm. Und dieses ganze Potenzial geht jetzt mit diesem Leben gleich aus dieser Welt. Und da ist mir klar geworden, eben, dass ich eben nicht dafür da bin, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, um gegen Menschen zu arbeiten, also andere zum Verlierer zu machen, damit ich der Sieger bin. Mhm. Und da ist im Kopf für mich die Tenniskarriere gestorben. Mhm. Und da für mich der Switch war, ich bin dafür da, um Menschen zu helfen, um Menschen zu unterstützen. Und das war eigentlich mein Ursprungsweg, dass ich gesagt habe, ich möchte Menschen eigentlich helfen, erstmal zu vermeiden, so ein schweres Schicksal zu haben. Also ich komme eigentlich aus einer Vermeidungshaltung eigentlich raus. Ich wollte Menschen eigentlich vom Schmerz erstmal wegführen, habe später gemerkt, dass das nicht der optimale Weg ist, diese Ausrichtung. Aber so ging es los. Ja. Und das war eigentlich mein Antrieb, Menschen einen Weg zu zeigen, wie sie diesen Schmerz im Leben vermeiden können oder mit Schmerzen besser umgehen können. Und deswegen, ich wollte das einfach teilen, weil das war so stark in mir. Ich wollte es einfach teilen und Menschen helfen, dass sie nicht so ein Schicksal erleben müssen, wie ich das erlebt habe.
Du hast erzählt, gerade in deiner Geschichte, da gab es ja diese Rückschläge von Mama geht, also verlierst deine Mutter, zwar mit der Option jetzt, wie du uns gerade erklärt hast, ja, du konntest dich noch verabschieden und da gab es auch ein Learning draus, doch dann ist innerhalb kurzer Zeit dein Freund ganz plötzlich verstorben, die große Liebe ist gegangen. Welche Fähigkeit trägst du in dir, in genau dieser Situation nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern weiterzumachen? Was ist deine Fähigkeit, die dich da durchträgt?
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Das eine ist eine erlernte Fähigkeit, das ist eine gewisse Härte. Ich habe eine absolute Härte auch in mir. Diese Härte ist wie ein Messer. Dieses Messer ist scharf, aber das Messer ist kein Problem. Das Messer ist nicht gefährlich. Gefährlich ist die Hand, die instabil ist. Deswegen sagen wir bei Kindern, na, wie sagt man, Schere oder wie sagt man, Messer, Schere
Feuer,
und Feuer oder was auch immer.
Feuerschere, Licht dürfen kleine Kinder oder irgendwie sowas.
Genau. So, aber nicht die Schere oder so ist gefährlich, sondern die unruhige Hand des Kindes, weil es nicht kontrollieren kann. Ja? Und so ist es mit der gewissen Härte auch. Vielleicht ist Härte auch das falsche Wort. Vielleicht ist es eine gewisse Stärke auch. Wenn du Stärke negativ einsetzt, wenn Stärke im inneren Unfrieden benutzt wird, wird sie zu einer Härte. Das ist wie mit Selbstliebe auch, ne? Selbstliebe. Wenn nicht im inneren Frieden stattfindet, wird sie egoistisch, dann wird sie narzisstisch auf einmal. Ne? Also es geht immer darum, in welchem Gefühl ist es eingebettet. Also ich habe so eine gewisse innere Stärke oder Härte in Anführungszeichen. Das heißt, ich kann echt einstecken und kann echt hart arbeiten. Und auf der anderen Seite habe ich tatsächlich ein großes Vertrauen ins Leben, weil ich mir schon bewusst bin, trotz aller Geschichten, weißt du, jeder Mensch kann mit Anfang, Mitte 40 irgendwann mal von seinem Leben, wenn er die negativen Highlights rausnimmt, kann er eine Geschichte erzählen, dass sich sein Leben anhört wie eine Horrorstory. Ja, Menschen sterben, das ist so. Und Eltern sterben in der Regel vor ihren Kindern. Das ist schade, das ist schlimm, das ist auch schmerzhaft und es ist das Leben. So, und mir war aber schon auch immer bewusst, Steffen, alles in allem bist du mehr als auf der grünen Seite des Zaunes aufgewachsen. Also du bist schau mal, wo wir hier leben. Ja? Du hast 1 Million Dinge, die andere Menschen, also mein schlechtester Tag, ja, wäre für viele Menschen ja wahrscheinlich einer der besten Tage in ihrem Leben. Und das war mir schon auch immer bewusst. Das ist vielleicht auch ein bisschen Erziehung. Und deswegen habe ich mir immer gedacht, Steffen, am Ende des Tages bist du trotzdem geführt in deinem Leben. Und es gibt eine Verantwortung dafür, dass du diese guten Lebensumstände hast, dass du keine Erbkrankheiten hast, dass du klar sehen kannst, dass du klar sprechen kannst, dass du gerade keine finanziellen Probleme und so weiter und so fort hast. Das ist nicht nur, dass du sagst, oh, da bin ich jetzt aber dankbar dafür, vielen Dank an wen auch immer. Das kann nicht sein, ich kann dankbar sein dafür, aber es ist eine Verantwortung, es zu nutzen für die Welt und für die Menschen, die es vielleicht nicht haben. Und dieses Vertrauen, dass ich da geführt bin, in der Kombination mit dem, dass ich auch mal die Tiefschläge des Lebens einstecken kann, das führte mich eigentlich durch diese Phasen.
Ja, mega spannend. Vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Wenn du bist dann ja, du hast gesagt, damals Kino, dieses Gefühl, das war ich gar nicht gut. 3 Jahre später mit ein bisschen Übung, große Bühne, frenetischer Beifall schon, der dich da durch dieses Event trägt, 5.000 Menschen. Und heute bist du bist ja gesetzt. Du sprichst für Unternehmen, für Belegschaften, hast deine eigene Seminarreihe, deine Trainingsreihe. Was sind für dich ich nenne sie mal die Durchstarter-Rituale? Gibt es etwas, was du als sowas wie Tagesroutine oder vielleicht auch einen liebevollen Tick hast, der dich mit Energie auflädt, irgendein Aberglauben, aus dem eine Gewohnheit etabliert wurde, irgendetwas, was dich erfüllt, was dich immer wieder sozusagen für den Reload. Gibt es da was? Ein kleines Geheimnis?
Ja, ich glaube, das Geheimnis liegt immer in der Subtraktion, also im Nein sagen tatsächlich. Ich bin jemand, der aus einer Sportart kommt, da wo alles sehr ritualisiert ist, tatsächlich auch, ne? Also im Tennisprofisport ist jeder Scheiß ritualisiert. Tennisspieler sind unfassbar abergläubisch. Wenn ihr euch anschaut, Rafael Nadal zum Beispiel, wenn der beim Seitenwechsel sitzt, der stellt ja seine Flaschen immer noch ganz genau hin, dass die ganz genau die Schrift, die müssen genau gleich sein und so weiter. Der tritt nicht auf Linien drauf, wenn er wieder auf den Platz geht. Also das ist nicht, weil er geisteskrank ist, sondern Tennisspieler sind so. Bei ihm ist vielleicht ein Ticken mehr noch, aber ich meine, so schlecht spielt er auch nicht. Also von dem her, man kann auch ganz nach oben kommen mit vielen, vielen Ticks. Ich habe aber für mich gemerkt, ich hatte das nämlich auch. ich habe sehr viel mit Bällen geredet in meinem Leben. Wirklich. Also man wird paranoid dadurch auch. Ich bin ein Mensch der Freiheit. Ich liebe Freiheit. Und Aberglaube und solche Ticks sind für mich Dinge, die mich unfrei machen gefühlt. Das ist eine ganz individuelle Sache. Das heißt, wenn ich mit Sportlern arbeite heute, dann arbeiten wir auch viel an Ritualen, wenn es dem Menschen Sicherheit und Stärke gibt. Das ist nicht bei jedem der Fall. Das heißt, es ist eine sehr individuelle Sache. Diese ganzen Geschichten mit Morgenroutine, Abendroutine, diese Routine, jene Routine, das ist nicht gut und nicht schlecht. Du musst schauen, hilft dir das wirklich am Ende des Tages, um deinen inneren Frieden und deine innere Stärke mehr zu finden, ohne dich abhängig zu machen davon. Weil auch Drogen können dich gefühlt innerlich ruhiger und stärker machen. Das ist aber nur ein Gefühl, das ist nicht die Wahrheit, das ist eine Illusion, denn sie machen dich abhängig. Also es ist immer ein Mittel zum Zweck. Ich versuche auch Leute von mir als Coach oder so nicht abhängig zu machen. Leute dürfen mich nicht brauchen, um ein glückliches Leben. Ich kann ein Impulsgeber sein, deswegen sage ich, ich bin kein Missionar und kein Lehrer. Sondern ich bin ein Sprungbrett im besten Fall oder ein Wegweiser, das ist vielleicht eine schönere Metapher. Und nicht mehr und nicht weniger. Und ich war sehr ritualisiert in meinem Leben und mein Tick ist tatsächlich eigentlich, dass ich reduziere. Ich reduziere so viel es geht. Ich habe fast keine festen Routinen mehr. Mit einer kleinen Ausnahme tatsächlich morgens wähle ich sehr wohl ganz bewusst die Gedanken und die Emotionen, mit der ich in den Tag gehe. Das ist aber, sage ich mal, ein Ritual, genauso wie Zähneputzen oder sowas. Ich meine, ja, oder deine Haare oder deine Klamotten bringst du auch in Ordnung, wenn du früh aus dem Haus gehst. Und das mache ich mit meinen Gedanken und Gefühlen schon auch. Ich überlasse es nicht dem Zufall, wie mein Körper und mein Geist funktioniert. Denn Körper und Geist sind sprunghafte Wesen, in Anführungszeichen. Und die darf man sehr wohl orientieren, wie Kinder auch. Und das mache ich schon. Das mache ich jeden Tag morgens auch tatsächlich. Das hilft mir. Aber das war es dann auch schon. Ansonsten ist mein Tick, alle Ticks und Routinen aus meinem Leben auszusortieren.
Sehr geil. Ja, finde ich toll. Mega spannend. Gibt es in deinem Leben manchmal, ich spreche immer so von den Momenten, wenn ich total kaputt bin, wenn Dinge an einem Tag alle nicht laufen, also weißt du, wenn das Leben so mit so einer großen Welle über dich zusammenschwappt, gibt es dann in dir manchmal so Stimmen, so Dämonen, so eine Energie, die lauter wird, die dich ein bisschen runterzieht? Und wenn ja, wie gehst du damit um und wie wirst du sie wieder los?
Also ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich diese Stimmen von früher kenne. Diese Stimmen gibt es mittlerweile in meinem Leben seit ein paar Jahren tatsächlich nicht mehr. Also die gibt es nicht. Und es gibt diese Tage auch nicht mehr, wo ich sage, da läuft gar nichts oder es ist eine Katastrophe oder ich bin am Boden zerstört oder ich habe keine Motivation. Das kenne ich Gott sei Dank nicht mehr. Mhm. Aber ich kenne es von früher. Also von dem her, okay, was habe ich da gemacht? Ich habe irgendwann mal gelernt und das ist erstmal ein rationales Learning gewesen. Das hat mir jemand mal gesagt. Der hat gesagt, Steffen, glaube dir nie das, was du dir selbst sagst in hochemotionalen Momenten. Und das kann man übertragen auf andere Dinge. Ja?
Moment, Steffen, der Satz, der ist so ein großes Geschenk. Bitte nochmal ganz langsam wiederholen. Der ist richtig geil.
Ja, glaube nie das, was du zu dir selbst sagst in hochemotionalen Momenten.
Also wenn ich wütend bin, wenn ich traurig bin, wenn ich ärgerlich bin, wenn ich zornig bin, das, was ich dann zu mir sage, auf gar keinen Fall glauben.
Ja, und übrigens, ich würde das noch erweitern, weil wir schauen ja immer nur auf die dunkle Seite in unserer Branche, auch nicht in hochemotionalen, positiven Momenten. Mhm. Denn das, was die Leute sich teilweise in euphorischen Momenten sagen, ist ein Wahnsinn. Also ich gebe da ein Beispiel. Dieses Event mit den 5000 Leuten. Ne? Ja. Danach bin ich dann rausgegangen, ne? Da war so ein Riesenforum und so weiter und so fort. Und da war der Bücherstand. Dann kamen von diesen 5000 Leuten gefühlt, ich habe es ja nicht gezählt, gefühlt 1000 Leute. Die wollten mit mir Fotos machen. Die wollten Unterschriften auf den Arm. Auf den Arm von mir. es waren Frauen, die haben mich nach meiner Telefonnummer gefragt. Ich habe mehr Angebote von Frauen bekommen, als in meinem ganzen Leben davor und danach zusammengerechnet. Ja? Wenn ich das glaube, was ich mir da in dem Moment sage, weil ich dachte, ich bin Robbie Williams und noch viel besser. Wenn ich das glaube, ich hatte am nächsten Tag einen Auftritt in einer Klinik mit 23 Pflegekräften. Dann versaue ich nicht nur den nächsten Tag, sondern bin ich überzeugt, ich versaue mein ganzes Leben. Ja. Also wir müssen aufpassen. Wir dürfen, weißt du, Leute, die zu schnell feiern, die jammern auch zu schnell. Es gibt einfach eine Tür, wo diese Emotionen reingehen. Und durch diese Tür gehen beide Emotionen. Der Frust und der Selbsthass und die Selbstvorwürfe und der Selbstzweifel geht durch die gleiche Tür wie diese Selbsteuphorie und Selbstbeweihräucherung. Und du kannst nicht sagen, ja, okay, die Bösen bleiben draußen, die Guten kommen bitte rein. Wenn du diese Tür aufmachst, die gehen Hand in Hand, die gehören zusammen, dann ist die Tür auf. Dann musst du auch mit beiden lernen, klarzukommen. Das ist nicht schlecht oder da bist du kein schlechterer Mensch. Deswegen bloß, dann musst du akzeptieren, dass dein Leben emotional einfach sehr, sehr starke Achterbahnfahrten machen wirst und du schwer in dieses Zentrum kommen wirst, weil du eben diese Emotionen immer einlädst und eben glauben wirst und dir anhören wirst, was diese Emotionen dir sagen. Und sie werden in Phasen des Lebens, wo es geil läuft, werden sie dir sagen, alles ist geil, jetzt habe ich es verstanden. Na, der kürzeste Golferwitz, kennst du den?
Nein.
Ich kann's. Na, also, und genau so ist es. Ne? Ich habe das Leben auch noch nicht komplett verstanden. Natürlich verstehe ich Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten und so weiter. Mhm. Und trotzdem passieren Dinge im Leben, wo ich sage, wie zum Teufel konnte das jetzt passieren? Im Guten wie im Schlechten. Ja? Ja, manchmal passieren auch Erfolge, wo ich nicht dran geglaubt habe, dass das geht. Ja? Ja. So, und ich glaube, dass es wichtig ist, in hochemotionalen, positiven, aber auch gerade den negativen Momenten nicht das zu glauben, was man sich selbst sagt. Somit übrigens auch keine Versprechungen zu machen in hochemotionalen Momenten. Keine wichtigen Entscheidungen zu treffen in hochemotionalen Momenten. Also alles, was im Leben in eine bestimmte Richtung führt, in hochemotionalen Momenten draußen lassen. Und das ist die Regel, die ich für mich selbst gelernt habe und die mich damals durch diese schwierigen Phasen getragen hat, weil ich habe mir einen Haufen Scheiße erzählt in der Zeit und ich habe nichts davon geglaubt, Gott sei Dank.
Ja, mega, schon extrem wertvoll, glaube ich, auch für alle, die jetzt gerade zuhören, dass du das so ausführlich erklärt hast. Vielen Dank. Wie hilfst du deinen Mitarbeitern, Teilnehmern in Seminaren dazu, richtig durchzustarten, wenn sie zu dir kommen? Gibt es deine Lieblingstechniken, Lieblingstool, ein Lieblingswerkzeug, das du einsetzt, irgendeine favorisierte Methodik, die du mit uns kurz teilen kannst?
Es gibt verschiedene Studien, mehrfach in der Welt, wo man herausgefunden hat, dass der Anteil der Methodik höchstens 10-15% ausmacht tatsächlich. Ich habe einen guten Bekannten, der war mal auch der Vorsitzende vom Verband, vom Deutschen Verband für TCM, also traditionelle chinesische Medizin. Und mit dem habe ich mal unter vier Augen über Akupunktur gesprochen. Und dann hat er mir unter vier Augen auch gesagt, du, ganz ehrlich, wir haben mittlerweile Erkenntnisse, dass diese ganzen Meridianpunkte und so weiter und so fort, dass die wahrscheinlich so, wie wir die bisher glauben, dass sie sind, so gar nicht sind. Das ist anscheinend gerade so ein bisschen in der Überarbeitung, wie auch immer, keine Ahnung, ich kenne mich in dem Bereich nicht aus. Da habe ich gesagt, wie kommst du da drauf? Dann hat er gesagt, ganz einfach, wir haben festgestellt, wir haben Studien gemacht und es gab eine Gruppe von Leuten, die haben wir dann entsprechend, die hatten alle irgendwie ein spezielles Krankheitsbild, ich glaube irgendein Rückenproblem oder so, und dann haben die entsprechend die Leute akupunktiert. Und dann hatten sie eine andere Gruppe, die hatten die gleichen Probleme und die haben sie, da haben sie die Nadeln auf gut Deutsch gesagt irgendwo reingehauen. Also nicht an den entsprechenden Punkten. Und der Effekt war, bei beiden Gruppen gab es signifikante Verbesserungen der Beschwerden. So. Das heißt, diese Methodik, wo du die Nadel reinhaust, ist bestimmt nicht unwichtig, aber es ist vielleicht auch nicht so wichtig, wie wir mal glauben. Das heißt, er hat ganz einfach gesagt, wir wissen aktuell selbst nicht ganz genau, warum es eigentlich funktioniert. Ich sage das jetzt mal so in meinen Worten. Er hat gesagt, aber wo wir wirklich drauf, uns drauf berufen können, ist, wir wissen, es ist zum Großteil, und da gibt es eben verschiedene Studien, zu mindestens 50% ist es die Beziehung des Therapeuten zum Klienten. Das heißt, es geht gar nicht so sehr, natürlich vermittle ich Techniken, ja, aber die Leute sind zu technikverliebt. Und deswegen gibt es diese Seminartouristen, die in 37 Seminare gehen seit Jahren. Nach meinen Seminaren kommen die Leute auch ganz viel zu mir und sagen dann, Mensch, ich war schon bei dem und dort und hier und da und so weiter und alles super. Und sie sind in der Hoffnung, dass ich ihnen jetzt nochmal eine Technik gebe, wo sie sagen, ah, mit der geht's noch deutlich schneller. Die Leute sitzen in einer Garage und haben 47 Werkzeuge da drin. Und jetzt warten sie, dass einer draußen vorbeikommt und ihnen nochmal ein Werkzeug gibt, dass sie sich dann wieder an die Wand hängen können. Nur sie haben noch mit keinem einzigen dieser wunderbaren Werkzeuge irgendwann mal irgendwas gebaut. Und das ist das Problem unserer Zeit. Wir haben einen Konsum. Wir haben einen Konsum von Werkzeugen und Tools und Techniken und sie haben einfach nicht so eine Relevanz. Schau, wenn ich mal ein ganz banales Beispiel aus Mentaltraining nehme, Visualisierung. Das ist ja wirklich ein alter Hut. Ne? Seit 4 Milliarden Jahren gefühlt wissen wir, ja, Visualisierung, Vorstellungskraft, man kann sich Dinge vorstellen und so weiter. Jo, das ist jetzt keine besondere Neuigkeit. Aber und wenn ich das 1000 Leute frage, wie viele von euch wissen, dass Visualisierung effektiv eine Methode ist, um dein Leben, deine Gefühle und so weiter zu verbessern und Ziele schneller in dein Leben auch zu ziehen? Dann heben von 1000 Leuten, zumindest in meinen Seminaren, 1000 Leute die Hand. Jeder weiß das. Und wenn ich dann aber die Frage stelle, wie viele von euch haben mit diesem Wissen in den letzten 365 Tagen, also im letzten Jahr, jeden Tag auch mal 10 Minuten investiert? Kein einziger. Ja, Daniel, kein einziger hebt die Hand. Das ist etwas, was mich wahnsinnig macht. Ja? Weil es hilft nichts, Techniken zu schulen, wenn wir sie nicht nutzen. Von dem her versuche ich Leuten weniger die ganze Zeit Techniken zu vermitteln, sondern ein Verständnis. Deswegen gibt es auch diesen Stern, ne, den sieht man vielleicht hier im Hintergrund.
Ja.
Ich habe übrigens echt vorhin lachen müssen, als wir das Interview von dir bei mir aufgenommen haben. Der einzige kleine Unterschied zwischen uns ist, bei mir sind es nicht 5 Elemente, nur wie bei dir auch. Also bei uns sind es beiden 5 Elemente und bei dir sind es, glaube ich, 24. Wie hast du das genannt?
Flügel. Das sind diese Flügel, die in diese 5 Elemente hineinreichen.
Genau, bei dir sind es 24, ne?
Ja.
Bei mir sind es 25, ohne Scheiß.
Sowas, geil.
Also, der erste kleine Unterschied, ja. Aber bei mir sind es 5 Elemente und 25 Bausteine. Und ich versuche Ihnen ein systemisches Verständnis zu geben, an welcher Stelle müssen die Leute eigentlich ansetzen, weil die Leute haben sehr viele Techniken und sehr viele Tools und sehr wenig Verständnis für das ganze System. Und ich merke, dass die Leute oft sehr viel an sich arbeiten und 3 Wochen das machen und 2 Wochen meditieren und dann gehen sie auf einen Retreat, dann machen sie ganz was anderes wieder und keine Konstanz haben, weil sie auch nicht wissen, wo sie am System ansetzen müssen. Und Verständnis für ein System zu zeigen, ist viel wichtiger, als eine neue Technik zu lernen.
Ja, Wahnsinn. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Prima schon mal für deine geilen, großartigen Antworten. Meine vorerst letzte Frage, dann kommen die Fragen vom Team. Oh, und okay. Ich bin immer human. Ich bin immer sozusagen derjenige, der lieb ist, Steffen. Also meine letzte Frage an dieser Stelle. Stell dir vor, du hättest für den Rest deines gesamten Lebens nur noch einen Rat, den du an junge Menschen weitergeben kannst, die ihr Leben noch vor sich haben. Welchen Ratschlag würdest du diesen Personen geben?
Trau dich zu verkaufen.
Ja, geil. Wie kommst du gerade da drauf? Trau dich zu verkaufen.
Weil das mein größtes Defizit war in meinem Leben. Und das hat mir tatsächlich, das klingt jetzt echt sehr materialistisch, aber das hat meinen Selbstwert geheilt. Weil im Thema Verkaufen steckt, okay. Ich meine, ich bin kein Verkaufstrainer, ne? Aber im Thema Verkaufen steckt alles drin, um was es im Leben auch geht. Es geht um Selbstwert, es geht um Selbstliebe, es geht um Selbsterkenntnis, weil verkaufen kann ich nur das, was ich auch kenne. Yeah. Und Kollege Hermann Scherer, glaube ich, ein befreundeter Kollege von uns beiden, der sagt immer so schön, eine nicht kommunizierte Leistung ist eine nicht erbrachte Leistung.
Ja.
So, und wie viele Leute kennen wir beide, Damian, die wirklich fleißig sind und viel auf dem Kasten haben und auch tun und machen, aber diese Leistung nicht verkaufen?
Sich nicht zeigen, das Ding nicht nach außen bringen, nicht die Bühne betreten, nicht sagen, hier ist mein Angebot, du musst es haben.
Ganz genau. Ja. Und daran hängt das Thema Geld und finanzieller Wohlstand.
Ja.
Und die Liebe zum Geld hat auch wieder Liebe mit dir selber zu tun. So, also, wenn du lernst, dich selbst zu verkaufen, dann kannst du auch führen zum Beispiel. Dann kannst du auch andere Menschen führen, denn Verkauf ist Führung. Und Führung heißt auch, verkaufen zu können. Weil du verkaufst ja immer irgendetwas. Und
ja, absolut.
Meinung, irgendetwas. So, also ich glaube, wenn man sich verkaufen kann, in Anführungszeichen, ne, dieses Wort, dann hat man einen sehr, sehr großen, wichtigen Schritt im Leben.
Ich muss schon wieder so schmunzeln gerade, weil du mir so aus dem Herzen sprichst. Es gibt so ein, in unserer Live Design Academy haben wir einen Workshop, das heißt Marketing Masterclass.
Okay.
Und ich sage dann, da gibt es genau diesen Punkt, in dem ich dann sage, wisst ihr hört Marketing und ihr sagt, pff, hat mit mir nichts zu tun. Ich sage euch, Selbstmarketing ist der Schlüssel zu einem extrem erfolgreichen, geilen Leben. Denn Selbstmarketing bedeutet auch erstens, dass du deinen Kindern in Zukunft erklären kannst, wie sie begeistert ihre Zimmer aufräumen werden, wie du deinen Partner oder deine Partnerin zum Sabbern bringst und zu deinem größten Fan machst. Ich sage, du verkaufst dich sowieso die ganze Zeit, also lern doch mal, wie du dich richtig vermarktest.
Absolut, 100% zustimmen.
Ja, mega spannend. Das ist ein sehr, sehr geiler Abschlusssatz zum Thema Lerne dich zu verkaufen. Ja, sehr cool. So, jetzt kommen die, Steffen, du merkst schon, mir macht das richtig viel Spaß mit dir, weil es so viele Parallelen gibt und weil es sehr viel Spaß macht, dass du mit deinem Wording, was du benutzt, Dinge, die du erklärst das Gleiche auf eine andere Art und Weise und es kommt aus einer anderen Dimension dadurch zu einem anderen Ergebnis. Das finde ich mega cool. Also das finde ich ein ganz, ganz großes Geschenk für unsere Zuhörer und die, die mich kennen. Also ich habe ja 230 Folgen Podcast bislang ohne irgendein Interview gemacht, die ich alle nur selbst aufgezeichnet habe. In meinem kleinen Universum sozusagen. Und die, die den kennen, die werden jetzt an ganz vielen Stellen wahrscheinlich genauso schmunzeln müssen, wie ich gerade sage, okay, der sagt das ja auch so. Vielleicht sollte ich jetzt mal drüber nachdenken. Also, Valentin hast du schon kennengelernt und Valentin stellt folgende Frage. Gegen welchen Tennisprofi würdest du am liebsten antreten und bei wem wüsstest du, dass du eine reale Chance hättest zu gewinnen?
Also, das sind ja zwei Fragen. Die erste Frage, gegen welchen Tennisprofi würde ich am liebsten antreten? Roger Federer, ganz klar. Aha. Weil ich das mal fühlen möchte, gegen jemanden zu spielen, der in so einer Perfektion seiner Bestimmung folgt, in diesem Element, sage ich jetzt mal. Und weil ich ihn unglaublich bewundere und respektiere, eben nicht nur als Spieler, sondern auch als Persönlichkeit von seiner Ausstrahlung und von dem, was er einfach auch den Sinn, den er eigentlich, sage ich mal, als Dach hat. Und Tennis ist das Mittel dafür. Er benutzt ja Tennis schon lange nicht mehr, um mehr Kohle zu verdienen. Nummer eins, wenn es war schon alles. Der hat schon alles erreicht. Er nutzt Tennis, um eben auch etwas in der Welt zu bewegen. Und gegen den würde ich sehr, sehr gerne mal spielen. Und da müsste ich auch wirklich jede Sekunde sehr achtsam genießen, weil es wären nicht viele Minuten, die wir gegeneinander spielen würden. Der wäre schnell fertig mit mir. Wir haben sogar in der Jugend mal tatsächlich das gleiche Turnier ab und zu mal gespielt. Wir sind beide 1981er Jahrgang, also von dem her, da kommt man auch in der Jugend und so weiter öfter mal dann auf die gleichen Turniere zwangsweise auf dem Level. Aber wir haben tatsächlich nie gegeneinander gespielt und das war für mich bestimmt auch besser so. Also das wäre, diese Begegnung hätte ich sehr gerne. Und gegen welchen Tennisprofi würde ich gewinnen? Also gegen irgendeinen, der gerade irgendwie einen ganz, ganz schweren Bänderriss oder irgend sowas hat, weil ich spiele natürlich immer noch besser als 99,9% aller Menschen auf dieser Welt. Aber gegen jemand, der professionell spielt, würde ich gegen keinen einzigen wahrscheinlich aktuell gewinnen können. Ich spiele zwar noch gut und bin einigermaßen im Schuss, aber wenn die Jungs halbwegs vernünftig... Die Frage ist ja, weißt du, was ist ein Tennisprofi? Also wann ist einer Profi? Ja, für mich ist einer Profi, wenn er davon leben kann. Also wir sprechen hier von 150 bis 200 Männern auf dieser Welt. Und gegen die ersten 200 in der Welt würde ich niemals unter keinen vernünftigen Umständen, wenn die nicht 40 Grad Fieber und Malaria zusammen haben, würde ich gewinnen können. Das ist eine andere Dimension.
Alles klar.
Das würdest du von außen zwar nicht sehen, wenn du uns spielen sehen würdest, aber es ist am Ende des Tages so. Der Teufel liegt im Detail.
Ja, geil. Dominikus fragt, bevor du auf die Bühne gehst, hast du da ein Ritual, mit dem du dich fokussierst?
Ich bin jemand, der sehr viel Quatsch macht davor, der noch teilweise E-Mails schreibt, mit Leuten rumshakert und so weiter. Also der eigentlich versucht, ganz normal zu sein, sondern ich nehme das nicht so wichtig, dass ich jetzt auf eine Bühne gehe. Ich bin natürlich vorbereitet, ich bin natürlich konzentriert und ich gebe natürlich alles dort, aber ich warte jetzt nicht so auf meinen Moment und jetzt gehe ich auf die Bühne und der wichtigste Mann des Tages wird jetzt zu euch sprechen. Ey, Alter, ich bin ein ganz normaler Typ, ja, und ich habe das große Privileg, da jetzt auf eine Bühne gehen zu können und zu sprechen. Und ansonsten bin ich einfach gerne dort, weil ich gerne dort bin, wo ich halt gerade sein will. Ne? Und deswegen habe ich einfach Spaß und ich mache jetzt da keine Meditation davor. Ich bin ein ganz einfacher Typ, ja, und ich mag die Dinge easy. Worauf ich achte, ist tatsächlich die Minute vorm Auftritt. Wenn ich weiß, es kommt die Ansage, diese Minute sammle ich mich, weil ich will dann schon die Energie fokussieren und dann fokussiere ich mich aufs Geben. Das heißt, ich versuche dann visuell einfach auch meine Energie zu bündeln und zu sagen, okay, diese ganze Energie gehört jetzt euch. Und ich, Ich stelle mir einfach auch vor, wie ich diese Energie in diesen Raum gebe. Das ist was ich eine Minute davor auch tatsächlich mache, um dann wirklich fokussiert zu starten. Ich habe es früher ein paar Mal erlebt, dass ich dann zu lange noch im Gespräch war und dann lief schon die Anmoderation und dann so, ah ja, hier noch zwei und dann, ah, ich muss jetzt los und dann bin ich auf die Bühne gestolpert und dann waren die ersten 3 Minuten nicht so, wie sie hätten sein können. Und das ist schade für die Leute einfach auch. Ne? Und von dem her, also 1 Minute davor Energy Focus und ansonsten bin ich, so wie ich jetzt bin, ganz easy einfach. Ne?
Ja, sehr, sehr spannend. Esteban fragt, wie kann ich meine mentale Stärke innerhalb von 5 Minuten verdoppeln? Hast du eine Idee?
Also mentale Stärke kann man nicht innerhalb von 5 Minuten verdoppeln. Mentale Kraft ist das ist eine andere Sache. Eine Stärke ist ein Zustand.
Vielleicht meint er mehr das. Mentale Kraft.
Mentale Kraft. Ja gut, wie kann man die innerhalb von 5 Minuten verdoppeln? Also ich glaube, mentale Kraft kommt ja ganz stark aus dem Inneren. Das heißt, wir sagen ja immer diesen Satz, ne, man sollte immer der Stimme des Herzens folgen. Das Problem ist, die Stimme des Herzens ist die leiseste Stimme. Und es gibt sehr viele Stimmen außenrum. Also ich glaube, diese mentale Kraft zu verdoppeln kommt, wenn du aufhörst, im Außen jetzt irgendwas zu machen, sondern sehr stark ins Innen gehst. Das heißt, wenn du dich abschottest von allem, also da kann man, glaube ich, vom Profisport sehr schnell oder sehr gut lernen, weil das ist genau das, was dort immer passiert. Sie schotten sich komplett ab. Das heißt, normalerweise Kopfhörer rein, Tuch drüber. Das heißt, die komplette Reduktion auf das Wesentliche, was du eigentlich bist. Und ich glaube, sehr, sehr wichtig ist, dich zu dissoziieren, also dich zu trennen von dem, was du gerade glaubst, dass du bist. Denn du bist ja nicht deine Gefühle. Du bist nicht dein Problem. Du bist nicht dein Körper. Du hast einen Körper. Du hast Gefühle. Du hast ja auch ein Auto. Du sagst ja nicht, ich stehe in der Garage, sondern mein Auto steht in der Garage. Mhm. Ja? So, und wenn du hier eine Trennung kriegst zwischen dem, was passiert, zwischen dem Alltag, zwischen dem Gefühl, zwischen dem Problem und dir, wenn du verstehst, dass du eine Ansammlung bist von Erfahrungen, von Nahrungsmitteln, von allem Möglichen, dann ist die Frage, okay, der es ansammelt, das kann ich ja nicht sein. Ich kann nicht das sein, was ich ansammle. Ne? Ich habe viele Klamotten, die habe ich angesammelt, ich bin aber nicht meine Klamotten. Sondern wenn du dich auf diese Essenz konzentrierst und feststellst, okay, was bin ich denn schon mal alles nicht, dann kriegst du diese Distanz wieder und das führt dazu, dass du auch wieder eine Kraft kriegst, so, also in die Beobachterposition zu gehen. Ja. Also das ist jedenfalls eine Technik, mit der ich mir sehr schnell helfen kann, auf alle Fälle.
Ja, mega spannend. Vielen Dank. Marius fragt, meditierst du und wenn ja, wie?
Ja, ich meditiere tatsächlich. Ganz einfach, ich setze mich hin und mache die Augen zu. Also von dem her auch hier wieder keine spezielle Technik, nicht irgendwelche komischen Verrenkungen oder sonst irgendwas, sondern Meditation ist ja etwas, was in dir vor allem stattfindet. Ich liebe Atemtechniken, also ich arbeite sehr viel über den Atem tatsächlich. Es gibt verschiedene Atemtechniken, die einfach dir auch biochemisch dann helfen, in bestimmte andere Zustände zu kommen. Also das heißt, entweder nutze ich den Atem dazu. Ich nehme mir selber 15 bis maximal 30 Minuten an so einem Tag. In der Regel mache ich das auch jeden Tag. Aber auch da mache ich jetzt nicht wieder so ein fixes Ritual draus, weil ich sage, okay, da muss ich jetzt unbedingt 20 Minuten, weil es irgendwie in meiner To-Do-Liste steht. Aber ansonsten gehe ich über eine Atemübung rein praktisch, um die Biochemie entsprechend zu verändern. Wenn ich das gerade nicht möchte oder nicht kann, dann habe ich so ein kleines Gerät, das nennt sich Power Brain Tuner. Das ist ein Gerät, das über binaurale Beats arbeitet und entsprechend dann Gehirnwellen im Gehirn, sage ich jetzt mal, verstärken kann oder, sage ich mal, eine Empfehlung ans Gehirn gibt, bestimmte Gehirnwellen eben stärker zu produzieren und dann eben in einen bestimmten Zustand zu kommen, den du eben auch möchtest. Ja, und dann nehme ich das Gerät auch gern her. Also ich bin ein Effizienztyp. Ich liebe es, wenn man nicht irgendwie 10 Minuten braucht, um in einen bestimmten Zustand zu kommen, sondern wenn es in 30 Sekunden geht, ist es geil. Und deswegen liebe ich diese Technologien, also Inner Technology ist so ein bisschen das Thema. Ne? Also wenn mentale Techniken, meditative Techniken mit tatsächlich Technologie zusammenkommen, dann finde ich das persönlich immer recht spannend.
Ja, mega spannend. Valentin hat noch geschrieben, gibt es einen Satz, den du ständig sagst oder ein bestimmtes Lieblingswort, was du verwendest?
Mega, sage ich sehr, sehr gerne. Aber es gibt kein spezielles Wort, nee, gibt's sonst nicht.
Domikus schreibt noch, zu welchem Song gehst du so richtig ab Und was macht dich richtig heiß?
Also die zweite Frage ist sehr einfach zu beantworten. Meine Freundin Patricia.
Alles klar.
Genau. Nee, ansonsten, was macht mich richtig heiß? Die Bühne macht mich heiß. Die Vorstellung, Menschen helfen zu können, mit Menschen arbeiten zu können, das macht mich wirklich heiß. Mhm. Song, boah, da gibt es jetzt nicht den einen Song, muss ich sagen. Das hat für mich mehr mit der Umgebung zu tun. Ich kann zu Musik ausflippen, die eigentlich gar nicht unbedingt meine Musik ist. Wenn die Stimmung passt und die Leute cool sind, dann trägt dich diese Musik. Aber es muss jetzt nicht unbedingt Helene Fischer sein, sagen wir mal so. Auch wenn ich sie als Künstlerin sehr, sehr schätze, Musik.
Ja, okay, geil. Sehr cool. Valentin hat noch eine sehr, sehr geile Frage. Dominikus und ich fangen gerade mit dem Tennisspielen an. Also letztes Jahr haben sie angefangen. Wie lange müssen wir sparen, bis wir uns von dir eine Stunde lang trainieren lassen dürfen?
Ziemlich lange. Nee, da müsst ihr, in eurem speziellen Fall müsst ihr nicht viel sparen, weil wenn wir uns mal treffen, Damian, dann bei dir in Hannover oder sonst irgendwo und die Jungs in der Gegend sind, dann können wir uns gerne auch mal auf den Tennisplatz stellen. Aber ich sage dir eins, danach werden sie Muskelkater haben und werden sich gut überlegen, ob sie diese Frage nochmal stellen.
Alles klar, das werde ich so weitergeben. Ich werde dann sozusagen die Moderation vom Spielfeldrand übernehmen. Ja, geil, da freue ich mich drauf. Nathalie, das ist unsere Grafikerin, hat eine sehr spezielle Frage gestellt. Steffen, wenn du dir ein Piercing stechen lassen müsstest, welche Körperstelle und welchen Ring oder Stecker würdest du nehmen? Du musst.
Alter. Okay, also ich würde tatsächlich irgendwas, das siehst du schon, wie ich noch drauf bin, ne? Ich würde irgendwas nehmen, was man nicht sieht. Mhm. Von dem her, tja, was kann man denn nicht sehen? Also wahrscheinlich würde ich mir irgendwo, vielleicht würde ich mir irgendwie so einen Stecker irgendwo, keine Ahnung, irgendwo an der Schulter oder irgendwie irgend sowas, also keine Ahnung, also irgendwas, was man nicht sehen kann und was mich beim Sport nicht stört, ja, aber ich bin tatsächlich für mich persönlich kein Piercing-Fan und auch kein Tattoo-Fan, ich habe nichts.
Wir haben, glaube ich, auch niemals irgendwann zuvor jemandem so eine Frage gestellt. Sarah ist bei mir, die managt unsere Social-Media-Kanäle. Sarah fragt, stell dir vor, du könntest nicht das tun, was du heute machst. Was wärst du lieber, ein erfolgreicher Steuerberater oder ein unerfolgreicher Tennisprofi?
Definitiv ein unerfolgreicher Tennisprofi. Weil erfolgreicher Steuerberater würde sich ausschließen, weil das wäre eine Triple-Lose-Situation, weil ich würde scheitern, die Kanzlei würde vor die Hunde gehen und die Kunden hätten schlechte Beratung. Also, ja. Aber nee, also bevor ich erfolgreich bin in etwas, was ich nicht liebe, bin ich lieber schlecht in dem, was ich liebe. Weil Tennis liebe ich zumindest. Ich bin nur mit Sicherheit, weil ich das Leben und drumherum nicht genug liebe, wäre ich nicht gut genug, um wirklich finanziell erfolgreich zu sein, weil da gibt es echt noch Jungs, die haben da eine größere Bestimmung und Gabe als ich.
Oh ja, finde ich eine ganz, ganz klasse Einstellung. Unfassbar klar. Vielen Dank. Fabiola schreibt, die arbeitet bei uns im Backoffice. Was ist dein Lieblingshorrorfilm und welche Farbe magst du gar nicht?
Mein Lieblingshorrorfilm ist, glaube ich, eher so ein Thriller. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Paranormal Activity?
Kann sein. Ich kann da nicht so mitsprechen.
Das ist ein Thriller. Aha. Aber nur Teil 1, weil da gibt es ziemlich viele Teile. Und dieser allererste Teil, den finde ich unfassbar. Also da hat mein Herz wirklich bis hier oben geschlagen. Und normalerweise bin ich sehr entspannt. Ich sehe in der Regel keine Horrorfilme. Ich mag diese ganzen negativen Filme nicht. Wir schauen zurzeit Lost tatsächlich, meine Freundin und ich, als Netflix-Serie. Uh-huh. Und das ist schon manchmal so an der Grenze, wo ich sage, so, boah, der ganze Stress, der da teilweise entsteht, muss das sein? Können wir uns nicht irgendwas Lustiges einfach anschauen? Ja. Aber ja, ist okay. Also Paranormal Activity finde ich echt heftig. Das war die Frage. Und was war noch? Ich glaube, eine Nachfrage war noch, oder?
Welche Farbe magst du gar nicht?
Braun. Also, in allen geil. Belangen.
Ja, also genau das, ich habe da auch drüber nachgedacht, ich hätte auch braun gesagt und ich könnte zu einem Horrorfilm, ich habe glaube ich einmal einen gesehen, Freddy Nightmare on Elm Street, irgendwie sowas, und seitdem habe ich niemals wieder einen Horrorfilm geguckt. Ich habe auch gesagt, also mit dieser Energie will ich überhaupt nichts zu tun haben. Ja. Und dann gibt es noch eine letzte, bist du bereit für eine letzte abschließende Frage, die kommt noch von Valentin hier gerade, pass auf. Das ist der Strubbelkopf. Valentin fragt, Du coachst ja auch Stars aus der Showbranche. Was müsste ich, also Valentin, deiner Meinung nach ganz konkret tun, um ein Date mit Emma Stone, der Schauspielerin, klar zu machen? Und jetzt schreibt er, er schreibt dazu, ich frage für einen Freund.
Okay. Am besten Menschen kennen, die Emma Stone kennen, oder die Menschen kennen, die Emma Stone kennen wiederum. Ne? Also in Kontakt kommen. Also ich habe bei berühmten Leuten tatsächlich, und ich habe wirklich viele kennenlernen dürfen, habe ich echt festgestellt, es spielt überhaupt keine Rolle, was du teilweise machst. Es spielt überhaupt gar keine Rolle, wie du aussiehst. Es spielt nicht mal unbedingt eine Rolle, wie viel Geld du verdienst. Es spielt nur die Rolle, kannst du diesen Menschen gerade faszinieren, egal wie. Ja? Ich merke das immer, das kennst du vielleicht auch, wenn ich in Hotels bin. Die Leute übersehen mich teilweise. Ne? Also die Leute merken gar nicht, dass ich da bin. Aber nachdem ich auf der Bühne war, kommen die Leute zu dir und sie schauen dich anders an. Ja, also bei Firmenvorträgen merke ich das auch. Ne? Das ist ja was anderes als beim Seminar, ist was anderes, da kennen sie dich. Ja, ne?
Da sind sie schon genau, Fan. Ja.
Aber bei Firmenvorträgen wäre ich gebucht und da kennen mich 90% der Leute gar nicht. Ne? Und die übersehen mich. Ja? Die nehmen mich gar nicht wahr. Aber dann, wenn ich auf der Bühne war, da gäbe es auch, das wäre mal eine eigene Podcast-Folge, da gäbe es auch lustige Stories, was da schon teilweise passiert ist, mit diversen Damen.
Also ihr Lieben, ihr hört gerade hier, also Steffen kündigt gerade Interview Nummer 2 an.
Ja, da schreibe ich irgendwann mal ein Buch drüber, weil das ist echt unglaublich. Aber in dem Moment, wo du einen Menschen berührt hast, vielleicht ist das noch ein besseres Wort, berührt oder fasziniert hast, in dem Moment öffnet sich dieser Mensch. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wer ist, wie alt oder wie viel Kohle oder und so weiter. Also wenn du eine Möglichkeit hast, diese gute Emma zu berühren und zu faszinieren, dann würde ich sagen, gibt es eine Chance.
Also Valentin, hast du das gehört? Das kannst du jetzt deinem guten Freund dann mal weitergeben. Fasziniere erst ihre Umgebung und dann sie. Steffen, also ich sage vielen, vielen Dank für die spannende Zeit hier mit dir. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Hast du für die Community, also der Podcast heißt der Durchstarter-Podcast, sind Menschen, die schon wissen, dass sie mehr vom Leben wollen, die sich nicht mit dem Status quo zufrieden geben, die aber vielleicht manchmal noch sagen, oh, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, bin ich schon richtig, brauche ich noch was, damit du sie in die Handlung begleitest. Hast du einen Impuls für sie, einen Abschlusssatz für die gemeinsame Zeit, die wir jetzt miteinander verbracht haben?
Mhm. Ja, ich glaube, das Wichtigste ist immer, das ist was wir auch im Team sehr, sehr stark forcieren und ich auch in meinem Leben. Ich glaube, jeder Mensch hat in seinem Leben in der Regel irgendetwas, wo er sagt, das würde ich gerne machen, aber da bin ich noch nicht bereit dafür. Also da weiß ich noch nicht genug, da muss ich noch was lernen, da muss ich mich noch vorbereiten oder muss der richtige Zeitpunkt kommen oder. Und ich kann den Leuten nur mitgeben, imperfect action. Also starte imperfect, das heißt, fang an zu tun, bevor du dich dafür bereit fühlst. Weil der Punkt, wann du dich mal bereit fühlst, kommt vielleicht nie. Es kommt immer irgendwas, wo man vielleicht noch nicht perfekt wäre. Also starte, bevor du dich bereit fühlst, wäre der wichtigste Umsetzungsimpuls für mich.
Vielen, vielen lieben Dank. Ich glaube, das kommt aus dem Herzen. Das ist für eure Herzen, wenn ihr das hört. Ihr merkt, hier gibt es jemanden, der aus der Liebe zu den Menschen die Bühnen betritt, um dich zu berühren. Steffen, wenn dich jemand kennenlernen möchte, wie ist der einfachste Kontakt? Was würdest du sagen? Ich sehe im Hintergrund Steffen Kirchner, Live Masterclass. Ist das eine der Optionen, um dich einfach kennenzulernen? Magst du da kurz was drüber erzählen?
Genau, also die Live Masterclass ist schon ein Premium-Format von uns tatsächlich, wo wir sehr tief einsteigen bei uns. Das Kennenlernformat ist bei uns Upgrade Your Life, das Seminar. Auch 2 Tage, ähnlicher Rahmen, denke ich, wie bei dir, bloß anderer Typ, andere Methodik vielleicht an manchen Stellen. Ja. Genau, das ist unser Format, wo ich eben diesen Stern eben auch sehr stark im Mittelpunkt eben auch zeige und die Systemik erkläre und die Leute einen sehr klaren Fokus dafür kriegen, an welcher Stelle ist denn so mein größter Hebel, also wo ist dieser eine Dominostein, der dann auch eine Kette, sage ich jetzt mal, auch auslöst. Ja. Das ist sehr fokussiert und wir führen Menschen dort wirklich in eine Erfahrung. Wir machen dort diese Heldenreise von der alten Identität über eine starke Erfahrung im Seminar. Das heißt, wir verändern im Seminar, wir reden nicht über Veränderung, wir verändern hin zu einer neuen Identität, die sich dann eben auch nach dem Seminar entwickelt. Also das wäre unser Kennenlernformat, Upgrade Your Life. Und ansonsten mein Podcast natürlich, der auch Upgrade Your Life jetzt dann heißt. Da kann man mehr, wenn man meinen Content gut findet, einfach mehr Vertrauen finden und schauen, okay, was hat der sonst noch so drauf, über was spricht er, was sind seine Ansichten. Und wer einen persönlichen Kontakt einfach mal auch will, dann auf alle Fälle, ja, Instagram. Und es gibt noch eine Geschichte, die heißt Live Club. Aber das ist eine eigene Sache. Aber da einfach, wer da Interesse dran hat, einfach sich von mir ein bisschen begleiten zu lassen und Teil meiner Reise zu sein. Und wenn jemand möchte, dass ich ihn auf seiner Reise begleite, dann einfach über Instagram Kontakt aufnehmen und dann gibt es Infos dazu.
Wir packen deine Kontaktdaten, die Links und so weiter in die Shownotes und auch unter das Video bei YouTube. Da könnt ihr das finden. Ich sage vielen, vielen lieben Dank. Ihr Lieben, ihr habt es gehört. Einfach mal machen, durchstarten. Macht es also einfach, denn ihr seid viel größer, als ihr denkt.
Das war das Gespräch zwischen Damian und Steffen Kirchner. Wenn auch du mehr über Steffen und seine Programme erfahren willst, suche ihn unter www.steffenkirchner.de oder bei Facebook und Instagram. Bis zum nächsten Mal im Durchstarter-Podcast.